Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Carsten, wir treffen jetzt gleich Carsten Knob, den Herausgeber der FAZ. Sag mal, liest du eigentlich noch Zeitung?
Selten, muss ich sagen. Die regionale Presse bei uns aus dem Westerwald, die ist in meinem Briefkasten, die lese ich noch. Aber ansonsten lese ich alles online.
Er ist ja auch für die digitalen Produkte der FAZ verantwortlich und ich bin mal sehr gespannt, was er zu dem ganzen Thema Medien, Bubble, Plattformen sagt und denkt.
Ja, ich denke, die Medien sind auf jeden Fall in einer schwierigen Situation, sich da irgendwie zu behaupten bei dem ganzen Kram, der da momentan abgeht mit X und diese ganzen Plattformen, die es da so gibt. Insofern bin ich auch echt gespannt, was er zu sagen hat. Also auf geht's mit Carsten Knob.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Carsten Knob. Lieber Carsten, ich muss es zugeben, ich bin beim Zeitungslesen FAZ sozialisiert. Meine Oma hat sie abonniert und beim gemeinsamen Frühstück nahm ich mir immer den Sportteil und sie den Politikteil. Und so entstand eine Stille des Lesens, an die ich mich heute noch gerne zurückerinnere. Du bist Journalist im Ruhrpott geboren und heute einer der Herausgeber der FAZ. Seit Beginn des Internetzeitalters berichtest du in Artikeln und Büchern über neue Technologien, neue Märkte, die neuen Unternehmen und deren Managerinnen. Du bist jemand, der die großen Zusammenhänge versteht, bist zuhörend, diskussionsfreudig, gebildet, humorvoll, spontan, jemand, der den Finger in die Wunde legt, der zum Nachdenken anregt, der sachlich fundiert und begeistert zugleich eindeutig Positionen bezieht. Und für uns der ideale Gesprächsgast, um über die Lage der Nation zu sprechen. Über die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, über die Rolle, die Medien und der Journalismus dabei einnehmen, sowie über die Veränderung der Medienlandschaft und deren Auswirkungen auf unsere Demokratien. Ihr werbt seit Jahrzehnten damit, dass hinter einer FAZ-Zeitung immer ein kluger Kopf steckt. Und wir freuen uns sehr, einen solchen klugen Kopf heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Lieber Carsten, schön, dass du heute unser Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Michael, und die nette Einleitung.
Du bist Herausgeber einer großen Tageszeitung in Deutschland. Was macht ein Herausgeber?
Oha, ja, also vielleicht erstmal noch der kluge Kopf. Das sind natürlich unsere Leserinnen und Leser hinter der Zeitung. Ob diejenigen, die darin schreiben, klug sind, müssen dann ja die Leser selber beurteilen und die einen sagen so, die anderen sagen so. Also, danke für das Lob und die langjährige, lebenslange Begleitung unserer Zeitung, wobei das Wort Zeitung ja gar nicht mehr so ganz genau trifft, was wir machen. Wir sind ja ein Medienhaus, das sehr viel stärker inzwischen auf Online- und digitalen Aktivitäten fußt, als auf dem, was wir noch, möchte man fast sagen, gedruckt auf den Markt bringen. Und in diesem Kontext kommt jetzt auch die Antwort auf deine Frage, also was macht eigentlich so ein Herausgeber? Das ist je nach Herausgeber unterschiedlich, weil wir ja unterschiedliche Aufgaben haben. Meine sind es jetzt, die Digitalisierung der Zeitung voranzutreiben, also das, was man unter der Adresse FAZ.net erreicht, und unseren Regionalteil, den es hier im Rhein-Main-Gebiet auch gibt, die Rhein-Main-Zeitung, so heißt das, redaktionell zu führen. Und deswegen ist es bei mir so, dass tatsächlich beides jeden Tag passiert, dass ich mich darum kümmere, wie wir digital vorne bleiben, dass unsere Apps, unsere Homepage wettbewerbsfähig bleibt, dass wir neue Ideen rund um Vertical Video auf TikTok und Instagram entwickeln, wie wir das wieder in unseren Apps präsentieren und natürlich auch, dass wir ja einen Rhein-Main-Teil machen, der relevant bleibt. Und das, wenn es jetzt um den Tagesablauf geht, dann geht es morgens um 6 Uhr los, indem ich die ganzen Nachrichten aus der Nacht checke und es ist alles nicht gelogen und hört dann halt irgendwann mit dem ins Bett gehen und dem Handy aus der Hand legen mit den letzten Nachrichten auf.
Bist du ein Nachrichtenjunkie?
Ja, immer schon gewesen, auch schon als Schüler. Ich bin den ganzen Tag online, weil ich eben auch für online bei der FAZ zuständig bin und dazwischen gibt's dann irgendwie, keine Ahnung, 12 Termine und ich will jetzt aber nicht anfangen zu jammern, weil das ist ein Traumjob. Ich wollte das immer werden. Ich weiß seit 17, dass ich das werden wollte. Und
du wolltest auch bei der FAZ immer werden.
Nee, das ist ja Zufall. Also heute, weiß ich nicht, wird man wahrscheinlich erstmal Influencer mit irgendeinem TikTok-Zeugs. ich habe halt Schülerzeitung gemacht, ne, so. Und dann hat das Spaß gemacht und irgendwann bin ich dann der sogenannte Chefredakteur dieser Schülerzeitung geworden und dann bin ich mit 17, habe ich in Dortmund, meiner Heimatstadt, ich bin kein Frankfurter, ich komme, hast du auch gesagt, Ruhrgebiet, Dortmund, habe ich bei der Westfälischen Rundschau angefangen, noch bevor ich einen Führerschein hatte. Was wichtig ist, wenn man dann am Samstag und am Sonntag 10 Termine abarbeiten muss und habe das dann so passabel gemacht, dass die mich gefragt haben, als ich dann volljährig war, ob ich nicht auch Urlaubsvertretungen für Redakteure machen wollte und so. Und ich hätte dann auch nach meinem Studium gerne bei der Rundschau volontiert in meiner Dortmunder Heimat. So, und dann haben die gesagt, zu jung, da sind so und so viele Leute noch davor und hast du nicht gesehen, so. Und meine Eltern, also ich wäre ja mit 20 nicht darauf gekommen, die FAZ zu lesen. Meine Eltern haben die FAZ gelesen und da drin eine Stellenanzeige gefunden, Volontäre gesucht. Das haben sie mir auf meine Studentenbude nach Münster geschickt. Schöne Grüße, Mama und Papa. Das Ding habe ich irgendwo noch liegen. Dann habe ich mich darauf beworben, das Volontariat bekommen. Und dann hat mich die FAZ aber nicht übernommen aus dem Volontariat, sondern erstmal wieder weggeschickt. So, also es war überhaupt gar kein geradliniger Weg zu dieser Zeitung. Und dann habe ich erst was anderes gemacht und dann haben die mich irgendwann wieder zurückgeholt und so war das. Also nein, nicht immer FAZ.
Und schreibst du noch heute oder machst du mehr Videos, Reels,
Stories? Ich würde ja verrückt werden, wenn ich nicht immer noch wieder schreiben würde. Angesichts der Zeit, die ich dafür habe, schreibe ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ein bisschen zu viel. Aber es ist wie Therapie. Mal einen Moment mit dieser Tastatur arbeiten zu können und sich darauf zu konzentrieren und einfach mal nicht mit irgendjemandem reden zu müssen, irgendeine Befindlichkeit in der Redaktion adressieren zu müssen, das ist tatsächlich Erholung.
Ist das denn gut, wie sich das alles entwickelt aus deiner Sicht? Also dieses kurzlebige, schnelllebige Reels, vermisst du da was?
Also es ist nicht gut, wie sich die Dinge im Informationsverhalten der Menschen verändern. Oder daran ist nicht alles gut, es ist ambivalent. Dass wir hier jetzt in einem Podcast zusammensitzen, ist eine tolle Entwicklung. Das hätte es ja damals, als ich vor Urzeiten irgendwann mal angefangen habe, diese journalistische Ideen mir zu entwickeln, hat es das ja nicht gegeben, unvorstellbar. Das Landesstudio in Dortmund vom WDR ist ein gigantisches Gebäude. Und Radio zu machen, das war ja also was für Leute, die erstmal ein paar Millionen für die Technik ausgegeben haben. So. Und das ist ja gut. Und das gilt für all das, was wir jetzt begutachten, dass es viel niederschwelliger geworden ist, weil dadurch ja auch Kreativität reinkommt, tolle Ideen, Menschen, die vorher vielleicht gar nicht dran gedacht hätten, dass sie sowas können, das für sich entdeckt haben. Und das auch, weil es relevant ist, auf das Interesse der Menschen stößt. Und das ist eine gute Entwicklung. So. Die schlechte Entwicklung in all dem ist, dass das allermeiste, was wir da digital produzieren, über amerikanische und chinesische Plattformkonzerne an die Menschen weiterverteilt wird. Und das sind Gatekeeper, die darauf einen Algorithmus laufen lassen, der für uns hier in Europa eine Blackbox ist, von dem wir aber wissen, dass er Falschinformationen oder schräge und schiefe Informationen mit einer um 70% höheren Wahrscheinlichkeit weiter transportiert als, wenn man so will, sachliche Informationen. Das ist eine MIT-Studie, da ist auch nicht widersprochen worden. In dem Fall gilt es für X. Ich würde die These wagen, es ist übertragbar auch auf die anderen. Das machen die aus rein wirtschaftlichem Interesse, weil auf diesen Dingen ist viel höheres Engagement, also eine viel höhere Nutzungsdauer. Man kann mehr Werbung verkaufen und das Geschäftsmodell funktioniert ja genau darüber. Und an der Stelle wird es für unsere Gesellschaft, für die Meinungsbildung in unserer Gesellschaft, für die Meinungsbildung in einer parlamentarischen Demokratie mit Gewaltenteilung, die nicht gottgegeben ist, die es auch hier erst 76 Jahre lang gibt, wird es schwierig. So. Und ich will das jetzt nicht zu weit ausweiten, aber so eine Medienmarke wie die FAZ oder auch die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, irgendetwas so in diesem Bereich, die guten Regionalzeitungen, das sind moderierende Vermittler in der gesellschaftlichen Mitte. Keiner von uns ist richtig links oder richtig rechts, sondern wir versammeln die Menschen in so einer gesellschaftlichen Mitte. sind Diskussionsplattformen, sorgen dafür, dass Menschen vernünftig miteinander reden. Und das zerbröselt.
Aber ist da nicht trotzdem ein Interesse da der Leute? Vielleicht, oder brauchen wir nicht eine Plattform, wo das Angebot in andere Formate kommt? Weil ich sag mal, ja, Podcast und so, wer hätte das gedacht, ne, dass sich Leute sich stundenlang Podcasts anhören und auch mit schwierigen Themen intensiver vielleicht auch beschäftigen? Und man kann ja schon die Frage stellen, warum kommen deutsche Medienformate oder Konzerne nicht auf die Idee, auch ähnliche Plattformen zu schaffen, sagen wir, bringen Content in anderen Formaten auch für die Leser, Leserinnen, Hörerinnen, die an solcher Qualität auch Interesse sind.
Also ja, warum haben wir, genau, kann man ausweiten die Frage, warum gibt es keine vernünftige Social-Media-Plattform aus Europa, warum gibt es das, was du beschrieben hast, Carsten, nicht für bestimmte Teilmärkte, würden jetzt bestimmte Hörerinnen und Hörer sagen, Moment, gibt's doch, da ist doch dieses und jenes, ist aber alles total nischig und im Vergleich zu den Großen halt kein Erfolg.
Aber habt ihr das zu spät erkannt in den etablierten Verlagen, FAZ, Die Zeit, Die Süddeutsche, dass man auf solchen Plattformen aufsetzen müsste? Wäre da nicht die Idee schon vor Jahren hätte entstehen müssen, sich zusammenzutun und sagen, wir entwickeln etwas gegen Twitter, eine Alternative aus Deutschland, aus Europa heraus, ein Nachrichtenportal?
Also irgendjemand in Europa hat das verpasst. Ich denke aber nicht, dass man... Also man kann unseren Verlagen und uns bestimmt viele Vorwürfe machen, berechtigte, rund um die Transformation von Print zu digital. Aber dass nun ausgerechnet die Verlage diejenigen hätten sein müssen, die eine solche Plattform oder solche Plattformen entwickeln, dem würde ich widersprechen. Eher nicht.
Auch nicht in dem Moment, wo ihr erkannt habt, dass Google und andere eure Inhalte nehmen und sie umsonst mir und anderen Konsumentinnen anbieten und ihr davon eigentlich nichts habt. Also spätestens da hätte man auch eigentlich so eine Abwehrreaktion erwartet.
Ja, aber eigentlich ja von einer nicht existierenden Digitalbranche in Deutschland insgesamt oder in Europa insgesamt. Das setzt sich ja fort. Also dieser Aspekt der Plattformen ist ja nur ein Puzzlestück aus dem permanenten Dauerversagen auf allen Wertschöpfungsketten der Digitalisierung. Dass ein Unternehmen wie Dell, das riesig groß ist, in Austin, Texas sitzt, hätte auch in Paderborn sitzen können. Ist jetzt übrigens nicht zufällig gewählt, weil da gab es mal Nixdorf. Was haben die denn gemacht, damit das verpasst wurde? Ja, am Ende hat Siemens versemmelt, aber gut, so verpasst. Dass Nokia nicht in der Lage war, das zu erkennen, dass man irgendwann die Bedienung von Handys revolutionieren muss und es technisch möglich war, warum ist das nach Amerika gewandert? Als ich als Korrespondent nach Amerika gekommen bin, das war zur Jahrtausendwende, waren die neidisch auf Europa. Wir hatten Nokia und wir hatten den 3GSM-Standard, also den modernsten digitalen Mobilfunk. Das hatten die da nur punktuell und nicht flächendeckend. Die haben uns komplett den Schneid abgekauft, auch in der Netzwerktechnik. Dann ist das Thema Plattformen aufgekommen. Wir alle. Also unsere Bevölkerung in Europa war nicht in der Lage zu erkennen, warum etwas wie Amazon, um noch ein anderes Beispiel zu nehmen, perspektivisch ein gigantischer Erfolg werden würde. Zu der Zeit war ich im Silicon Valley, habe Jeff Bezos getroffen, über Amazon geschrieben. Aus Deutschland kamen Leserbriefe, das Modell wird untergehen, es kann nicht funktionieren. Ich rechne Ihnen aus, warum. Den habe ich dann immer zurückgeschrieben, Leute, ihr guckt auf die falsche Kennzahl, der führt die nur über den Cashflow und investiert alles. Und der hat alles platt gemacht rund um das Thema Handel. Das nächste war Yahoo. Yahoo war vor Google. Das Modell Werbung im Netz. Unsere Leute, und da fängt an die Kritik an den Verlagen berechtigt zu werden, auch mit Stellenmarkt im Netz und so, haben gesagt, ja, das ist ja alles nur Cent-Anzeigen. Wir haben die Anzeigen für Fach- und Führungskräfte. Da werden Putzfrauen gesucht. Kann man pass pro toto für die ganze perspektivische Entwicklung dieses Marktes sehen? Ich bekam im Jahr 2001 den Anruf zurück aus San Francisco nach Frankfurt. Ich sage, warum zu meinem Chef in Frankfurt, dann sagt er, es kann doch gar keinen Zweifel daran geben, dass die Sache mit dem Internet tot ist. Das war die Stimmung im Jahr 2001 in Deutschland. Ich wurde zurückgeholt und pünktlich zum Börsengang von Google war ich aus San Francisco als Korrespondent weg und wieder hier in Frankfurt. Und wir haben diese Fehler, die sich häufen und jetzt mit der künstlichen Intelligenz abermals ihren wieder und wieder gemacht. Und ja, klar, auch die Verlage, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir einfach nicht in der Lage sind, eine SAP nicht, die Cluster, die sich darum gebildet haben, nicht, einen Siemens nicht, irgendwie mal mit Risiko so eine Chance zu ergreifen und dann da drauf zu gehen. Und Europa leidet darunter inzwischen katastrophal. Ich war gerade im Sommerurlaub in Dublin, war ewig nicht in Irland. Da gibt's ein ganzes Stadtviertel, da steht alles voller Google-Häuser, also Hochhäuser. Die haben ihre Europazentrale da und die haben da in Dublin straßenweise alles vollgebaut. Ist ja schön für die Iren, ist nur leider halt eben Google.
Aber wäre es da nicht mal langsam Zeit, dass man da mal aktiv wird? Ich meine, die Leute sind ja auf diesen Plattformen und werden betankt mit diesem Bullshit, ne, von morgens bis abends und damit auch beeinflusst, oder? Ja, klar. Und wir haben irgendwie gerade in der aktuellen Situation, wenn man es auch mal nochmal politisch betrachtet, ne, der Einfluss der Medien oder dieser Medien auf die Menschen und die aktuellen Entwicklungen, müsste man dann nicht mal sagen, ey Leute, lass uns mal zusammen gucken und wir müssen mal irgendwie eine Counterstrategie irgendwie mal entwickeln.
Ja, die Nagelproben, jeden Tag gibt's jeden Tag gibt's eine neue Nagelprobe. Im Moment, as we speak, geht's ja gerade darum, kriegen wir einen sogenannten Deal mit den USA rund um unsere Zölle. Das ist ja alles schon katastrophal genug, was da abläuft auf der Ebene. Aber die Amerikaner haben den Digital Services Act beigemischt in die Verhandlungen. Da geht es um die Frage, wie gehen wir mit wirklich de facto Falschinformationen um? Wer hat dafür die Haftung? Die wollen das raushaben. Also ich habe die Haftung für das. Wenn bei uns was falsch steht, stehen wir dafür juristisch gerade. Punkt. Wir sind erreichbar. Meine E-Mail-Adresse steht im Netz. Die Telefonnummer kann man finden. Mich kann man jederzeit hier öffentlich ansprechen, auf der Straße, übers Netz. Mich persönlich und meine Kollegen dafür kritisieren, dass irgendetwas falsch ist oder falsch interpretiert ist oder Menschen anderer Ansicht sind. Und wir stehen dafür gerade. So, das ist bei denen überhaupt nicht der Fall. Das ist vollkommen anonymisiert. Es darf in Amerika alles durchlaufen. Jetzt gibt es in Europa diesen Digital Services Act, der das reguliert. Die Folge ist, dass diese amerikanische Regierung sagt, bei uns gibt es keine Meinungsfreiheit mehr. Das muss alles weg. Und das ist eine Nagelprobe. Wenn die EU an der Stelle einknickt, haben wir die nächste Position geräumt. Es gibt ja gewisse Grenzen, in denen die Dinge stattfinden. Auch die werden permanent angeschossen und bedroht. Darum ging es mir jetzt erstmal in erster Linie, dass das bleibt, was wir uns erarbeitet haben. Der nächste Schritt wäre dann mal zu gucken, was wir selber noch von denen verlangen können und was wir dann im Lichte aufbauen. Also ich würde sagen, die müssen ihren Algorithmus offenlegen und wir müssen Inhalte und Netzbetrieb voneinander trennen. Und nein, das ist jetzt keine revolutionäre Forderung. Auch Ölkartelle sind früher zerschlagen worden zum Beispiel oder, also Standard Oil, oder Telefonkartelle, AT&T in den Vereinigten Staaten, den, wenn man so will, Fehlerbürger machen, die in Amerika jetzt nicht mehr selber regulatorisch gegen sowas vorzugehen, weil das natürlich Machtpolitik ist, was die da betreiben.
Aber das heißt ja, dass wir die Muster erkennen, die uns immer wieder ins Hintertreffen geraten lassen. Und wir kennen auch die Muster der Rezepte, wie man sozusagen regulatorisch eingreifen kann, damit wir nicht diese Konzerne haben.
Genau, im Prinzip,
richtig. Wir wissen, wie wir anders wirtschaften könnten. Und wir wissen auch, wenn wir uns nicht verändern, dann wird das genauso passieren wie bei vielen anderen vergleichbaren historischen Ereignissen auch.
Also warum lernen wir nicht daraus? Ein Erkenntnisproblem haben wir in der Tat nicht, aber haben wir ja schon lange nicht. Also, das ist ja Legende. Also, es ist schon zur Jahrtausendwende hieß es, boah, was ist uns mit dem MP3-Player passiert? Vorher hieß es, was ist uns mit dem Telefaxgerät passiert? Alles hier erfunden, alles versemmelt. So, wir haben in Europa im Vergleich zu den Amerikanern einfach nicht das Geld, das Risikokapital, das in Massen bereitsteht, um in diese ganzen Dinge rein investiert zu werden. Und das wiederum hat natürlich unter anderem damit zu tun, dass den Forderungen auch der Wirtschaftsredaktion der FAZ schon von vor 2 oder 3 Jahrzehnten dass unsere Rentenversicherung mindestens in Teilen in ein aktienbasiertes Modell überführt werden muss, bisher nicht gefolgt worden ist. Aus Gründen. Aber die Quittung ist, dass die dort ein gigantisches Rad drehen, das solche Dinge ermöglicht und wir herumkrebsen mit einem Aktienmarkt, der mehr oder weniger zu nichts in der Lage ist. Der Zustand der deutschen Banken, wir reden hier in Frankfurt miteinander, ist erbärmlich im internationalen Vergleich und der des Kapitalmarkts ist es auch.
Wobei Geld ist ja da.
Ja, also aber nicht genug.
Und also ist, aber ja. In Deutschland hast du so viel Privatvermögen momentan wie noch nie zuvor.
Ja, und richtig, und wo liegt das? Ganz viel auf niedrig verzinslichen Sparkonten, in irgendwelchen nicht performenden europäischen Aktien, nicht in irgendwelchem Risikokapital. Nee, es wird nicht so investiert, wie es investiert werden müsste. In Amerika gibt es zudem diesen Spruch Dump German Money. Genug Leute sind dann immer noch bereit, in irgendwelche windigen Dinge zu investieren, die dann versannen. Also nee, unser Kapitalmarkt ist schlicht und einfach nicht reif genug im Vergleich zu dem in den Vereinigten Staaten.
Das würdest du auch auf Europa?
Das ist eindeutig auf Europa übertragbar, ja.
Und wie lösen wir das?
Tja, also leider Gottes ist die Lösung kein Schalter, den man umlegen kann. Aber es ist schon schade, dass also in der Koalition, die in Berlin jetzt jüngst gescheitert ist, die Ampel, da gab es ja eine Vorlage, die die Rente in Teilen jedenfalls aktienbasiert werden lassen. Das ist dann alles irgendwie stecken geblieben. Und ja, also das wäre zumindest mal ein Einstieg gewesen. Ich würde von langjährigen FAZ-Lesern, wer sich noch an Hans Barbier erinnert und die Kommentare, die der immer geschrieben hat, wären wir vor einer Generation eingestiegen in diese Mischform mindestens der Finanzierung der Rentenversicherung, meine Güte, und wie viel besser stünden wir jetzt da? Und dann ist, also Jeff Bezos sagt, every day is day one. Wenn wir jetzt einsteigen, hat ja vielleicht die Generation in 30 Jahren was davon. Das ist tatsächlich ein großer Schlüssel, ja.
Was hältst du von Bezos? Wie hast du den so wahrgenommen?
Naja, also der Mann hat ja ganz offensichtlich nicht nur eine optische Wandlung durchgemacht. Der war damals auch noch mit einer anderen Frau verheiratet. Ich habe den zur Jahrtausendwende in Seattle an einem Schreibtisch gesprochen, den er sich selber gebaut hatte, in einem Gebäude, das davor ein Krankenhaus war und wo dann jetzt die Amazon-Hauptverwaltung drin war und wo, wenn ich mich recht erinnere, draußen gar nicht Amazon dran stand. Und er war total stolz auf einen seiner ganz wenigen Auslandsmärkte, nämlich Deutschland, wo er in Bad Hersfeld ein Unternehmen übernommen hatte, das in Deutschland Buchversand gemacht hatte. Was hier funktionierte, weil die Deutsche Post viel leistungsfähiger war und übrigens auch immer noch ist als der US Postal Service. Und deswegen war er sehr früh nach Deutschland gekommen und er hatte großes Interesse daran, über die FAZ das Geschäft hier bekannter zu machen. So, es war ein anderer Mensch. Er hatte diese unwahrscheinlich laute Lache und so und sehr, sehr fokussiert und hat mir das mit dieser Cashflow-Führung seines Unternehmens dann auch erklärt, wie er das vorhat und so. Es war auch ein bisschen eher so ein nerdiger Hämpfling. Und wenn man jetzt Bilder von Jeff Bezos sieht, das ist ja wie wenn der irgendwie einen Persönlichkeitswechsel durchgemacht hätte. Und deswegen ist das auch einfach schon zu lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich finde es bewundernswert, was er da aufgebaut hat mit einer unwahrscheinlichen Arbeitsleistung und auch visionären Kraft. Und ich denke, unser einer kann sich das gar nicht vorstellen, was dann passiert, wenn man plötzlich einer der reichsten Menschen der Welt ist und aber Milliarden zur Verfügung hat und es einfach alles ganz egal ist, was ich so mache. Und ich warne jedenfalls davor, ihn zu sehr jeweils in Schubladen zu stecken, weil dafür ist er dann auch bestimmt weiterhin so intelligent. Also ihm jetzt zu unterstellen, er murkse zum Beispiel die Washington Post ab, was ja auch, das gehört ihm ja auch, und da gibt's auch eine Diskussion. Wenn wir da bei den Medien wären, ich glaube, da ist ein sehr, sehr genauer Blick notwendig, um das besser beurteilen zu können, den ich aus der Ferne nicht habe. Ich glaube nicht, dass der denen die Meinung verbieten will.
Jetzt kommentiert ihr ja alles, ihr berichtet über alles, ja. ihr schreibt Reportagen und Hintergrundstories. Und trotzdem schafft ihr das nicht, diesen Wandel in die Richtung mit zu forcieren, wie du ihn gerade beschrieben hast? Oder ist es dann doch so, dass ihr euch auch auf andere Themen immer wieder fokussiert oder setzen müsst, weil die einfach Reichweiten und Auflagen stärker sind als die eigentlichen Themen, die
du angesprochen hast? Also wir sind ja die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das heißt, wir sind das tägliche Studium Generale für alles, was so in der Welt von Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Rhein-Main los ist. Das ist unser Konzept. Wir sind eine Plattform für Autoren, die FAZ, also bestimmte Artikel, die FAZ, gibt's ja gar nicht. Großer Irrtum. Es kann sein, dass an einem Tag ein politisches Thema in der Politik rechtsrum kommentiert wird und im Feuilleton linksrum, und dann kann sich der kluge Kopf halt dazwischen seine eigene Meinung bilden. Und insofern, wir sind ja nicht richtig kampagnenfähig, wenn man das so nennen will. Also in der Grundlage der Zeitung nicht, weil wir viel auch intern einen Binnenpluralismus pflegen und eine innere Unabhängigkeit unserer Autorinnen und Autoren, die fast anarchisch ist, was also man der FAZ von außen gar nicht so zutraut. Aber wenn man sie ein ganz kleines bisschen verfolgt, ist es so. Es gibt auch in meiner Rhein-Main-Redaktion völlig unterschiedliche Ansichten zur Frankfurter Verkehrspolitik. Und es wird auch deutlich, wenn man sie mal 4 Wochen lang gelesen hat. So, und weil wir haben nicht auf alles die einfache Antwort wie die AfD oder so. Ja, es ist, manches ist im Leben einfach sehr kompliziert. Und dann kann man uns zuschauen, wie wir auf der Suche sind nach der richtigen Antwort. Und entweder hat man Spaß daran, oder aber man stolpert in unserem Denkprozess über irgendwas, was einen so ärgert, dass man sich denkt, jetzt ist Schluss, so bestelle ich das ab. Und genau, so. Und deshalb, nein, wir sind sicherlich Teil einer gesellschaftlichen Debatte, aber wir sind nicht die Kraft, die in Deutschland eine Debatte in eine Richtung lenken könnte.
Aber es gibt sehr wohl Medien und Verlagshäuser, die das tun, die mit ihren Fernsehsendern und mit ihren Journalistinnen, die dann in Talkshows sitzen und jede Woche sozusagen.
Die sind ja nicht so oft in Talkshows.
Vielleicht solltest du mehr in Talkshows
machen. Ja, weiß nicht.
Also wenn ich so sehe, ich finde das ein interessantes Phänomen, dass auf einmal Journalistinnen sitzen in Talkshows und berichten gar nicht ausgewogen, sondern sie berichten, ich würde mal sagen, mit einer ganz klaren Haltung und Meinung.
Ja, wir werden natürlich von den Redaktionen so gecastet.
Genau.
Ja. Das ist ja, folgt ja alles einem Skript.
Richtig. Und dann haben sie noch ihre Fernsehsender, die genauso heißen wie ihre Zeitungen.
Richtig. Aber
und da machen sie ganz schön klare Politik, würde ich sagen.
Aber wir sind natürlich von Fox News in den USA noch meilenweit entfernt. Aber ich gebe dir recht.
Wie weit? Also.
Ja, ich gebe dir recht. Natürlich gibt es solche Agenden. Also, die FAZ ist in ihrer Grundstruktur, in ihrer DNA völlig anders gestrickt. Auch die anderen sind in Deutschland nicht groß genug, um den Einfluss auf die Gesellschaft in der Form tatsächlich zu haben, wie ihnen unterstellt wird, weil das alles vollkommen, also diese Medienlandschaft hat sich total atomisiert. Und dann unterschätzt man auch, glaube ich, wieder den Einfluss von Menschen, die im Netz Meinung machen, also von YouTubern und Influencern, deren Namen man spontan gar nicht im Kopf hat, wenn man an die Medien denkt. Aber oft haben die eine ganz andere Reichweite als wir. Und dazwischen bildet sich dann ja irgendwo die Meinung. So. Und also wir tun, was wir können, aber wir überschätzen uns da auch nicht. Die FAZ erreicht in Deutschland im Netz an einem Tag so 1,5 Millionen Menschen vielleicht, und wir haben aber 84 Millionen. So.
Okay, wenn du das jetzt nochmal wegbringst von der FAZ auf die Medienlandschaft in Deutschland und auf die Art und Weise, wie Journalismus betrieben wird, wie würdest du das einschätzen? Ist das etwas, was dem Diskurs hilft in Richtung, wir müssen uns verändern, wir müssen Entscheidungen heute treffen, die langfristig wirken, wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit endlich lernen und in Dinge investieren, mutig sein, risikobereit sein.
An der Stelle kämen ja jetzt Menschen ins Spiel, die in der Politik in der Lage sind oder wären, den Deutschen, den Europäern zu erklären, verständlich und nachvollziehbar zu erklären, warum bestimmte Dinge unausweichlich sind, auch wenn sie wehtun. Also Angela Merkel war eine solche Kanzlerin nicht, Olaf Scholz war ein solcher Kanzler nicht. Und jetzt ist Friedrich Merz noch nicht so wahnsinnig lange im Amt, aber mein erstes Gefühl wäre, Außenpolitik, hui, Nach innen eher pfui, also auch da wird wieder nicht richtig erklärt. Und die Deutschen sind ein bisschen entwöhnt, was das Mitgenommenwerden angeht bei dem, was so erledigt werden muss. Und deswegen funktionieren diese Koalitionen auch irgendwie nicht, weil da sind ja die Personen, die da handeln, überzeugen ja noch nicht mal am Kabinettstisch die anderen. Wie sollen sie dann das ganze Volk mitnehmen? Das ist eigenartig. Ich weiß auch gar nicht, warum uns das jetzt seit 20 Jahren widerfährt. Und dann gucke ich, ich bin kein Dänemark-Experte, ich war auch ewig nicht in dem Land, aber ich habe zumindest aus der Ferne mitbekommen, die haben mal eben eingeführt Rente mit 70. Und zwar auch schon für meinen Jahrgang. Und ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und das hat überhaupt gar keinen gesellschaftlichen Aufschrei gegeben, sondern die haben gesagt, ja klar, Rente mit 70, logisch, geht ja gar nicht anders. Und was ist hier in diesem Land los? Ich weiß es nicht. Und es hängt aber sicherlich mit gravierenden Kommunikationsdefiziten handelnder Personen zusammen. Ja, wir können uns auf Bühnen setzen, in Podcasts gehen, Kommentare schreiben und tun das ja auch und sagen, hey Leute, guck doch mal da, da und da, das darf uns doch jetzt nicht noch wieder die nächsten 20 Jahre passieren. Und wir sind ja auch wirklich dabei, uns inzwischen auch an unseren Enkeln zu versündigen, nicht nur an unseren Kindern. Also wir werden hier wirklich in massive Wohlstandsverluste reinkommen. Irgendeiner müsste das den Leuten mal erklären, dass es so ist. Also wir schweifen so ein bisschen ab, aber der Erfolg der AfD hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass Menschen die klare Perspektive nicht sehen, wie es eigentlich für ihre Kinder und Enkel dauerhaft besser werden soll. Ich komme ja aus NRW, wie jetzt schon mehrfach besprochen. Da war zu meiner Zeit immer Johannes Rau Ministerpräsident und die NRW-SPD hatte so ein klares soziales Aufstiegsversprechen. Deswegen ist das ganze Ruhrgebiet mit Universitäten vollgepflastert worden. Und das hat super funktioniert. Und die Leute vermissen diesen Halt. Und da muss was passieren.
Okay, sie vermissen Orientierung?
Ja.
Bestimmte Akteurinnen geben nicht die Orientierung, obwohl sie sie geben müssten. Wir erleben ja in der Wirtschaftssphäre ja auch, dass viele Unternehmerinnen eigentlich Orientierung geben müssten, aber selber danach suchen.
Ja.
Und dann ist meine Beobachtung, dann ist es halt leicht für Populistinnen, da in dieses Vakuum reinzugehen und einfach eine Alternative anzubieten.
Ja. Und es funktioniert ja. Also, wenn wir alle publizistisch besonders erfolgreich werden wollen, dann müssen wir jetzt einfach anfangen, immer die Gegenthese zu dem zu verbreiten, was so Common Sense ist. Wenn ich diese Masche beginne, in die Welt zu setzen, dass wenn jemand von irgendjemandem gelobt wird, ich immer derjenige bin, der sage, ja, aber warum denn? Der macht ja alles falsch, werde ich maximalen Erfolg haben da draußen, weil das finden die Leute super. Sie sagen zwar, sie wollen konstruktiven und positiven Journalismus, aber sie meinen irgendwie was. Also das, und das stimmt für viele auch, aber die Masse oder der Anteil derjenigen, die davon fasziniert ist, wenn man vor sich hin rantet, die ist schon beängstigend. So. Also das alles spielt in dieser Gesellschaft im Moment leider eine große Rolle.
Aber nochmal, machst du da die Medien nicht zu klein in ihrer Kraft als Akteurin? Nee. In einem Diskurs bestimmte Perspektiven, Positionen, Einordnungen, Übersetzungen zu liefern und zu leisten?
Nö, ich befürchte, ich mache uns nicht zu klein. Guck dir mal die Reichweite von bestimmten YouTubern an. Guck dir an, was Elon Musk mit einem einzigen Tweet für eine Reichweite hat. Eine eigene Plattform, auf der er das verbreiten kann. Ich kenne ja die Zahlen für unsere einzelnen Stücke. Es klang gerade so viel mit unserer Reichweite, aber das ist ja alles, was die FAZ mit ihrer Redaktion mit 450 Leuten in 24 Stunden veröffentlicht. Und das schafft Elon Musk ja mit einem Tweet. Also nö. Es gibt auch in Großen wie im Kleinen in Deutschland Reichweite, da sitzen irgendwelche Leute in irgendwelchen kleinen Zimmern und sind die ganze Zeit nur am Meckern und stellen irgendwelche Thesen in den Raum und veröffentlichen ihre ganzen Interessenkonflikte nicht. Ob das jetzt zur Bundespolitik ist oder zur Frankfurter Schulpolitik. Und dann wird es hunderttausendfach gesehen und applaudiert. Und in all diesen Beiträgen fällt auch nie der Hinweis darauf, dass zum Beispiel die FAZ darüber wieder schrottig berichtet hat, weil wir das einfach nicht können, weil wir oder wahlweise die Öffentlich-Rechtlichen sowieso die allerletzte Systempresse ist, dann steht man da, es wird einem ja auch persönlich vorgeworfen und fragt diese Leute, wenn man die Gelegenheit dazu hat, ey, was für ein System meint ihr jetzt irgendwie? Das Grundgesetz? Die Bundesrepublik Deutschland? So, meint ihr, dass wir für das System stehen? Ist das das Problem? Und dann kann man da nur noch sich an seinem Pult festhalten und sagen, ja doch, ja, ja, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Die Bundesrepublik Deutschland finde ich eigentlich ganz cool so. Ja. Und dass mir das nochmal passieren würde, hätte ich noch vor 10 Jahren nicht erwartet. Das ist aber im Moment normal. Ich weiß nicht, Michael, ich weiß nicht, wohin die Leute wollen, die dem deutschen Staat alles zu verdanken haben. Ihren Reichtum, ihren Wohlstand, die Sicherheit ihres Reichtums, die Ausbildung ihrer Kinder, eine sensationelle Krankenversicherung, immer noch, Deutsche Bahn hin oder her, eine im Wettbewerbsvergleich super Infrastruktur. Ich verstehe es nicht.
Mir geht es
und
ja auch.
Deshalb, nein, ich mache uns nicht kleiner, als wir sind. Es ist Gefahr im Verzug. Die Bundesrepublik Deutschland ist ja 76 Jahre alt. Und ich bin 56 und weiß jetzt, dass das nur 20 Jahre mehr sind. Und das ist echt wenig. Ich bin schon ziemlich schnell 56 geworden.
Ist das Rennen schon gelaufen? Oder können wir einpacken?
Nein, aber es ist...
Aber ihr kommt ja nochmal auf der Ebene der Populisten, der Rechtspopulisten, ja auch nochmal unter Druck.
Ja,
die ja bestimmte Medien nicht mehr haben wollen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr haben wollen. Wir erleben ja gerade in Amerika, das ist ja die Blaupause, wie man eine Demokratie zerstört und dekonstruiert.
Die Wahrheit, Truth Social gibt es von Donald Trump persönlich.
Und jeden Tag aufs Neue.
Jede Stunde aufs Neue. Flood the gates with shit ist die Strategie. Jeden Tag irgendwas Neues. Wir, die Kollegen in den Redaktionen der New York Times et al., wir kommen ja gar nicht mehr hinterher, diese ganzen Dinge vernünftig zu analysieren und einzuordnen, weil zack ist schon wieder die nächste Verstaatlichung der Polizei in Washington. Zack ist schon wieder die Nationalgarde in Los Angeles. Zack ist er mit Putin in Alaska. Veröffentlicht er die Epstein-Files oder vielleicht auch nicht. Schafft er die Briefe Wahl ab oder vielleicht auch nicht und so weiter und so weiter. Es geht hier verdammten Tag. Und das ist ja von Steve Bannon, von diesem Chefpropagandisten auch aus der ersten Administration erfundene Strategie, die wird 1:1 umgesetzt. Jetzt ein bisschen weniger böse könnte man sagen, das ist halt Reality TV at its best, Fortsetzung folgt. To be continued every day. Ja, irgendwie löst sich da drin alles auf und ich schaue mit Entsetzen nach Amerika, weil der demokratische Teil der Bevölkerung findet bis jetzt ja überhaupt in dieser Flut keinen Halt. Es gibt ja keinen echten Widerstand in Amerika dagegen und
also ich frage mich ganz ehrlich, warum?
Und ich bekomme ja auch kaum Unterstützung in den öffentlichen Diskussionen von Menschen, die dann irgendwie sich denken, oh, jetzt ist das schon wieder so ein Typ, der den da Systempresse vorwirft. Ich bekomme ja keinen Begleitschutz. Nein, die Menschen haben noch nicht gemerkt, was da im Moment los ist.
Kannst du mir erklären, warum in Amerika bei all dem, was du da richtigerweise beschreibst, es keine Bewegung auf der Straße gibt, die von Barack Obama angeführt wird? Warum Menschen, die wirklich eine Reichweite haben, nicht einfach auf die Straße jeden Tag gehen und sagen, das ist nicht das Land und die Gesellschaft, wie wir wollen. Und das Gleiche kannst du auch in Österreich sehen. Da hätte es fast die gleiche Regierungstypologie gegeben mit der FPÖ. Wir in Deutschland reden wir über die AfD. Das sind ja die Strukturen und Muster, wie Politik gemacht wird und wie Demokratien zerstört werden, es sind ja immer wieder die gleichen. Warum ist da so wenig Widerstand zu spüren auf der Straße?
Ja, also Michael, ich könnte dir erklären, warum es nicht Barack Obama ist, weil der ist halt durch. Sein Problem war immer, dass er besser reden als zuhören konnte. Warum da niemand anderes ist, kann ich dir aus der Ferne nicht erklären. Die Demokratische Partei ist unsortiert. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, schickt sich an, da irgendwie Anführer zu werden. Den kenne ich übrigens schon lange, weil der, als ich in San Francisco war, war der da im Wahlkampf, Bürgermeister von San Francisco zu werden. Wir haben mal einen Abend miteinander verbracht, als er da Mayor werden wollte. Cooler Typ, interessierte sich wirklich auch für Europa, was in Amerika selten vorkommt. Aber natürlich für den amerikanischen Mainstream im mittleren Westen ziemlich links. Insofern nicht, da muss die Demokratische Partei auch noch mal gucken, wo sie da eigentlich genau hin will. Und da sind sie noch nicht sortiert genug. Und ja, das ist irgendwo da, ist.
Okay, dann machen wir es nicht so kompliziert und gehen nicht nach Amerika, sondern gehen nach Deutschland, nach Europa. Wo siehst du da die Menschen, die aufstehen müssten? In Deutschland ganz konkret?
Also es müssen diejenigen aufpassen, die jeden Morgen um 7 Uhr die Brote für ihre Kinder auch vielleicht hoffentlich noch schmieren oder zumindest sich darum kümmern, dass sie irgendwie gewaschen zur Schule gehen und dann selber um 7.30 Uhr zur Arbeit fahren, um dann da ihren stressigen Job zu erledigen, um dann danach noch irgendwie vielleicht einen Sport zu machen oder sonstiges. Die müssten irgendeinen Teil in ihrem Busy Day rausschneiden, um auf unseren Staat einzuzahlen. Mit allen möglichen Dingen, die man sich da vorstellen kann. Zum Beispiel, wenn der nächste Mensch beim Jagerstufentreffen sagt, was wir jetzt eben gerade gesagt haben, was so gesagt wird, dass man sich da nicht abwendet, sondern dass man in dem Moment dagegen hält. Dass man nicht sagt, komm, ich habe darauf keinen Bock, lass den reden, ich bestelle mal ein Bier und rede mit jemand anderen, sondern dass ich dagegen halte. Ich muss, um das auf mich zu beziehen und das noch klarer zu machen, wenn ich nachts um 12:30 am Frankfurter Hauptbahnhof ankomme und komplett kaputt eben mich dagegen entscheide, zur Redaktion zurückzulaufen, die nicht ganz nah ist, sondern mir für die Strecke ein Taxi zu nehmen. Und wenn ich dann sage, bringen Sie mich bitte zur FAZ, und sich der Taxifahrer dann umdreht und sagt, arbeiten Sie da etwa mit all dem, was dann danach kommt, dass ich dann trotz allem dagegen halte. Solche Situationen meine ich, wenn der Onkel in der Familie anfängt, Quatsch zu erzählen, dass man dagegen hält, dass man recherchiert, wann ist denn die nächste Kommunalwahl? Dass man sich überlegt, was passiert denn da eigentlich? Dass man sich klar macht, dass Kommunalpolitik Ehrenamt ist. Dass bevor ich über diese Leute herziehe, die in Hessen, heißt das dann Stadtverordnetenversammlung, die in so einer Stadtverordnetenversammlung sitzen, bevor ich über die herziehe, dass ich erstmal sage, ey, cool, dass ihr eure Freizeit dafür opfert, diese Furcht, die werden übrigens im Netz übertragen, diese furchtbaren Debatten da in diesem Römer zu führen, um damit dann am Ende irgendetwas Vernünftiges dabei rauskommt, dass ich vielleicht auch in Erwägung ziehe, mich in so einer Partei zu engagieren, bevor ich da einfach nur drüber lästere. Das lässt sich fortsetzen, wenn man keine Lust hat auf Partei. Ein Sportverein ist kein Fitnessclub, wo Leute mir eine Dienstleistung anbieten, sondern ein Sportverein ist etwas, wo ich mich selber engagiere, selber frage, wo kann ich denn die Übungsleiter unterstützen, wo kann ich mich beim nächsten Sommerfest einbringen, kann ich mich im Verein in irgendeiner Weise im Vorstand oder in der Öffentlichkeitsarbeit engagieren. Ja, die Kirchen haben viel Mist gebaut. Ich bin jetzt evangelisch. Meine Kirche ermöglicht es mir, wenn ich es denn will, mich einzubringen in einem demokratischen Prozess, Dinge zu verbessern. Trete ich eigentlich aus, weil ich Probleme mit der Kirche habe oder weil ich die Kirchensteuer sparen will? Was bedeutet das eigentlich, wenn da alle austreten? Geht da eine gesellschaftliche Klammer verloren? Und so weiter und so weiter. Und wenn überall einfach nur, nee, das mache ich nicht, na, ich habe aber echt keine Zeit für den Sportverein, oh, hör mir auf mit Kirche. Und das könnte ich jetzt ja fortsetzen. Wenn ich da überall einen Haken dran mache im Sinne von, nee, dann wird alles das, was bei uns für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt, irgendwann auseinanderbrechen. Und irgendwann wird da jemand stehen, mit Charisma und Überzeugungskraft von irgendeiner radikalen Partei, zum Glück haben wir diese Leute bis jetzt ja nicht, aber irgendwann werden die einen haben und er wird uns Antworten präsentieren für diejenigen, die sagen, so kann das nicht mehr weitergehen und dann haben wir den Salat. Und Meinungsfreiheit wird dann so in Anführungsstrichen wiederhergestellt, wie es in Amerika jetzt gerade eingeübt wird. Die Erosion einer jeden Demokratie beginnt mit der Erosion der Meinungsfreiheit. Die übrigens in der Paulskirche in Frankfurt für Deutschland zum ersten Mal in Verfassungsrang gekommen ist. Gescheiterte Revolution hin oder her. Die Russen haben kein 1848. Den Unterschied kann man sehen.
Das heißt, mehr Zivilcourage wagen?
Also zum einen Zivilcourage auch im Kleinen. Ich muss dafür nicht auf den Marktplatz. Es geht um den Dialog mit meinen Freunden, Bekannten, Familie, Kollegen. Geht in den Clinch. Und zum anderen Engagement. Vielleicht in einer Partei, wenn das nichts für mich ist, fein. Aber da gibt es andere Dinge, wo ich sagen kann, okay, da ist was. Da werde ich der Vorsitzende des Elternbeirats meiner Klasse und versteck mich nicht bei der Wahl oder so. Jedem fällt was ein, wo er sich genauso verhält, wo er sich wegduckt, wo er den Fehler macht, dass er nicht nach vorne geht, weil ich habe schon so viel zu tun. Ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen. Diese normale Familie, die hoffentlich noch irgendwie intakt ist und irgendwie funktioniert, die hat so viel Arbeit, das hinzubekommen, dass das funktioniert. Aber die Kinder, um die ich mich da sorge, damit die eine vernünftige Zukunft haben, dafür muss ich noch diesen einen Schritt mehr gehen, sonst haben die nicht mehr unsere tolle freiheitliche Demokratie, sondern irgendwas anderes.
Wäre das nicht vielleicht ein Punkt, den man stärker einfach noch auch kommunizieren müsste? Also die auch genau so, wie du es jetzt sagst.
Ich tue, was ich kann.
Ja.
Aber das ist nicht wenig, aber...
Ja, aber ich glaube, wir haben die Ernsthaftigkeit noch nicht gesehen. Oder beziehungsweise die Leute, die zwar auch von der Haltung her dabei sind, aber ich glaube, auch die haben die Ernsthaftigkeit vielleicht noch nicht genau verstanden.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Und die Solidarisierung oder der Zusammenschluss, das Gefühl füreinander, das könnte doch eine Rolle sein für Medien, das zu aktivieren.
Nur meine Erfahrung ist ja in dem Moment, wenn es bekannt ist, wenn darüber berichtet wird. Wir hatten jetzt diese Peter Thiel-Story.
Ja.
Du warst im Silicon Valley. Wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit Digitalisierung. Peter Thiel ist für uns keine Figur, die jetzt irgendwie gerade erscheint, sondern die ist seit 20 Jahren existent.
Konnte man lange kennen, diese Figur.
Jetzt wird darüber berichtet in der Peter Thiel-Story. Und mein Gefühl ist immer, wenn das dann so durchdringt, dass das überall breit erzählt wird, ist es eigentlich schon zu spät, weil dann dieser Mensch einen Einfluss hat, den man gar nicht mehr zurückschrauben kann.
Genau, da geht es ja um dieses Unternehmen Palantir und ich sitze seit Jahren auf Bühnen und sage, Leute, es ist unglaublich, dass wir in Europa keinen Wettbewerber zu Palantir haben. Die Sicherheitsbehörden sind auf diese, also jetzt technisch betrachtet, coole Überwachungssoftware angewiesen. Es gibt keine Alternative. Das ist doch unglaublich. Also wie können wir Europäer das denn zulassen? Und der Chef von Giesecke und Devrient, das ist so ein Datensicherheitsunternehmen aus München, versichert mir, wenn der politische Wille da gewesen wäre, hätten wir längst einen vernünftigen Wettbewerber zu Palantir haben können. Ich bin geneigt, ihm zu glauben. Die Politik überreißt es einfach nicht. Mit Digitalisierung werden immer noch keine Wahlen gewonnen. Obwohl das inzwischen der Kern von allem ist. Die Leute schalten ab. Also ich sehe ja auch die Einschaltquoten sozusagen bei unseren Texten, wo es um Digitalisierung geht. Mit KI ist es jetzt ein bisschen besser geworden. Aber ja, genau, Peter Thiel ist ja schon ewig da zugange. Man konnte schon vor 20 Jahren Bücher darüber kaufen. Palantir ist auch keine neue Erfindung, wenn man so will. Die Aktie ist lange börsennotiert. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos haben die schon lange an prominenter Stelle ein riesiges Haus. Da hätte man schon drauf reagieren können.
Die Polizei in Hessen nutzt, glaube ich, diese Software.
Ja, schon lange. Und die Sicherheitsbehörden haben im Wortsinn buchstäblich keine andere Wahl.
Ja, ich erinnere mich noch, als wir vor knapp 10 Jahren in Palo Alto waren, da war das noch Hype. Das war so ein Magnet, da hieß es dann so, die ganzen Youngsters von Unis, die arbeiten alle bei Palantir, weiß ich noch, als wir Matthias so getroffen haben. Und dann hieß es, und keiner weiß, was die da eigentlich machen. Das ist irgendwie alles total, ne?
Ja, das war so ein Gebäude in Palo Alto, das war unscheinbar, genau. Man konnte nicht reingucken von außen. Und dann hieß es nur, das sind diejenigen Nerds, die die Fähigkeit besitzen, die NSA zu überwachen und zu hacken. Also die haben höhere Fähigkeiten an Software und an Hacker-Skills als die Sicherheitsbehörden der Amerika.
Also ja, egal auf welche Baustelle man in diesem ganzen Digitalisierungskosmos schaut, wir sind einfach im Eimer.
Sondern es ist ja nur, dass jetzt diese Menschen, diese Tech-Milliardäre, zunehmend ja auch politischen Einfluss bekommen. Zunehmend ja auch in die
Politik. Ja, das konnte man jetzt ja sehen. Die haben den Donald Trump ja nach Kräften unterstützt. Elon Musk hat sich, also der Typ ist ja so borderline genial und bescheuert. Der hat sich vollkommen verkalkuliert. Also jeder, der denen zugeguckt hat und die sich vorher schon ein bisschen mit denen beschäftigt hatte, wusste ja, dass diese beiden Alpha-Tiere auf der Bühne keinen Moment lang miteinander funktionieren würden. Und so war es dann ja auch. Und ja, aber alle waren da, sie waren in der ersten Reihe, fast alle. Und ja, also sie bekommen aber ja auch ihren Lohn, ne? Dass der amerikanische Außenminister, der amerikanische Vizepräsident, die Europäische Union rund um Digital Services Act und Meinungsfreiheit nach allen Regeln der Kunst angeht, das hat ja damit zu tun. Das ist ja deren Agenda. Brüssel ist voll von Heerscharen von Anwälten, die von denen bezahlt werden, um die Politik von links und rechts zu bearbeiten in den Punkten.
Aber ich glaube nicht, also auch gerade, okay, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, sagen wir mal, die Formate, in denen diese Inhalte angeboten werden, wie diese Peter Thiel-Story, ne, das ist ja auch, glaube ich, also mein Empfinden ist nichts, was jetzt so die breite Masse, also die Übersetzung.
War er erfolgreich, aber von breiter Masse kann keiner.
Ja, genau, also die Übersetzung solcher Inhalte für Menschen, die, ich sag mal, ne, die das auch irgendwie kapieren müssen, die aber, keine Ahnung, in der Kasse irgendwo arbeiten oder so, ne? Ich meine, das brauchst du irgendwie auch, damit du da irgendwie. Weiß ich nicht.
Nicht umsonst sind Politikerinnen im Wahlkampf erstmalig in Deutschland zu YouTuber in deren Shows gegangen und haben sich da 3 Stunden hingesetzt.
Ja, das ist, that's what I'm saying, lieber Michael. That's what I'm saying. Sie waren bei den YouTubern.
Ja, aber wäre das nicht eine Idee, mit so Influencern auch zusammenzuarbeiten?
Ja. Ich
meine, sind die alle bescheuert?
Nein, um Gottes Willen. Nein, um Himmels Willen habe ich ja auch nicht gesagt, sondern weißt du ja, ganz im Gegenteil, ich habe ja sogar aus tiefstem Herzen gelobt, dass es diese Möglichkeiten gibt. Es ist ein bisschen schade, dass es auf amerikanischem Pfad war, aber nein, jemanden aus dieser Kohorte zum Gesicht der FAZ zu machen, da haben wir über die Idee nachgedacht und nein, das geht nicht. Weil wir sind eine Plattform von Autorinnen und Autoren, die keinen Chefredakteur hat. Ich bin einer von 4 Herausgebern, das sagt eigentlich schon so ziemlich alles. Nein, da ist keiner, der für die FAZ sprechen kann. Kann ich auch nicht. Ich kann meine Meinung in meiner Rolle in diesem Kollegium äußern. Es ist eine so moderne, faszinierende Konstruktion. Und dann gehört das noch einer gemeinnützigen Stiftung. Da können doch diese ganzen profitorientierten Konzerne einpacken.
Nur damals, als ihr diese Kampagne wiederholt aufgelegt habt, dass hinter eurer Zeitung immer ein kluger Kopf steht,
ja,
habt ihr 2 Bundeskanzler, einen Ex und einen aktuellen Bundeskanzler mit Helmut Kohl und Helmut Schmidt, auch als Testimonial gehabt in eurer Kampagne.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass diese klugen Köpfe auch Gesellschaft repräsentiert haben.
Aber wir haben dann natürlich viele Testimonials schon in dieser Kampagne gehabt. Übrigens, Helmut Kohl auf dem Frachtschiff Europa war ein sehr cooles Bild. Ja. Da war noch ein Kanzler, der wirklich für die europäische Idee eingestanden ist. Das muss man schon sagen. Das wurde in dem Bild sehr deutlich. Ja.
Also nochmal, wie müssten sich deiner Meinung nach die Medienformate verändern? Also ganz einfach, die Taz wird im Herbst nicht mehr als Printausgabe verfügbar sein. Die Faz würde ich mal orakeln, ein paar Jahre später auch nicht mehr. Musst du nicht eigentlich auch deine Redaktion aufmachen und den Streaming anbieten und 3 Stunden am Tag Carsten Knob auf der Couch aus der Redaktion berichten?
Also das, ja, aber wir sind auf dem Weg. Also es gibt von uns wir arbeiten zusammen, auch mit anderen. Wir nutzen Plattformen, die es gibt, in dem bescheidenen Rahmen, den sie haben. Wir, die FAZ, produzieren ein Wirtschaftserklärformat für Funk. Das Jugend-YouTube-Format der öffentlich-rechtlichen Sender. Was kostet die Welt? Mit großem Erfolg. So etwas machen wir. Wir sind auf TikTok, wir sind auf Instagram mit diesen Vertical-Videos. Ich habe die jetzt vor ein paar Wochen auf unsere Webseite geholt. Auch, also man muss gar nicht unsere Plattform verlassen, wenn man so will, um die zu sehen. Die sind jetzt auch auf unserer eigenen. Und das ist für die Marke FAZ schon immer alles ganz schön ins Risiko gegangen, weil so ein Erklärvideo für das Publikum ist schon was anderes als ein FAZ-Leitartikel und irgendwie muss das unter der Marke alles. Wir machen all das, müssen wir schneller werden, brauchen wir prominentere Gesichter in diesem Netz, das muss ja nicht ich sein, um Himmels Willen, andere, wie auch immer, wer auch immer, haben wir da ein Defizit? Eindeutig ja.
Ja, beziehungsweise, wenn man sagt, dieses Phänomen der Influencer, die Leute wollen ja anscheinend auch die Figuren sehen.
Die aber Menschen, die Influencer die, müssen in unserer Redaktion sitzen und dann vielleicht auch da funktionieren, nur so kann es gehen.
Das meine ich aber, vielleicht müsst ihr in der Redaktion zu Influencern werden.
Selber. Ja, wir waren ja immer welche, also auf der alten Plattform, wenn man so will, so, und wir haben diese, ich hoffe, es kommt hier rüber, dass hier auch sehr viel Selbstreflexion dabei ist. Das ist jetzt schwierig, weil wenn jemand einen guten Text schreiben kann, heißt das nicht, dass der vor der Kamera funktioniert.
Aber, ganz andere Typen.
Aber das muss uns gelingen. Jetzt ist dann noch eine andere Frage im Hintergrund mit verknüpft. Was für ein Geschäftsmodell ist das denn dann eigentlich? Wie monetarisiere ich diesen Personaleinsatz? Weil
über Werbung
ganz einfach. Das funktioniert aber nicht in der Form, die ich dafür brauche, um 450 studierte Redakteure damit bezahlen zu können. Aber das ist noch eine weitere Baustelle. Ja.
Wie gelingt es euch oder überhaupt dem Journalismus, den Medien, in dieser Schnelligkeit in diese verschiedenen Blasen reinzukommen?
Indem man arbeitet wie ein Verrückter. Und manchmal gelingt es uns ja eben auch nicht.
Hast du manchmal das Gefühl, dass du, obwohl du vorhin so sagtest, ihr sind gar nicht aufgestellt, Kampagnen zu machen, trotzdem Kampagnen mitmacht, indem ihr Dinge, die aus rechten Bubbles kommen, einfach aufnimmt, darüber berichtet und sie damit sozusagen in andere progressive, liberale, konservative Bubbles spreadet? Hm. Ist das nicht eine Gefahr?
Also, ja, schwer zu sagen, wenn man solche Themen jetzt benennen würde, ob es dann welche wären, die tatsächlich aus solchen rechten Bubbles ursprünglich gekommen sind oder ob da nicht doch noch mehr ist, was dann auch ordentlich recherchiert kritikwürdig ist. Es ist schwer pauschal zu beantworten, weil jetzt nicht alles, was auf einer rechten Plattform angesprochen wird, ist ja schon deshalb per se falsch, weil es dort angesprochen worden ist. Also das, wir müssen in der Lage sein, das mit unserem journalistischen Handwerkszeug so vernünftig aufzubereiten, zu recherchieren, zu analysieren, dass wir zu dem, was wir dann daraus machen, stehen können, weil es halt einfach unserer Überzeugung entspricht. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Wenn dann das etwas ist, was außerdem auch auf diesen, in dem Fall dieses Denkmodells rechten Plattformen spielt, dann ist es halt so. Aber dann sollte die Freiheit, die wir haben und in unserer Meinungsbildung nicht verhindern, dass wir diese Meinung vertreten, weil das auch dort passiert. Vielleicht so, ja.
Aber du bist dir der Verantwortung schon klar, dass jedes Mal, wenn du über Donald Trump berichtest, wenn du über die AfD berichtest, du natürlich die Reichweite von diesen verrückten Ideen, diesen demokratiefeindlichen Ideen, diesen rassistischen Ideen verbreitest.
Ja. Also vollkommen. Also ich finde es furchtbar, dass Donald Trump das schafft, die ganze Weltöffentlichkeit jeden Tag vor sich herzutragen. Und wir natürlich ein Teil dieser Weltöffentlichkeit.
Aber in eurer Redaktion, in eurem Herausgeberkreis, zu sagen, wir müssen nicht jeden Tag.
Wir springen nicht über jeden Stock. Aber er hält verdammt viele Stöcke dahin. Also wir müssen natürlich über die AfD berichten, ist ja klar. Aber also wenn man mal genau hinguckt, also wie vor so einem Wahlkampf dann tatsächlich Parteien begleitet werden, da gibt es schon Unterschiede. So, und jetzt würde ein AfD-Anhänger ja sagen, siehste? Also doch. Systempresse. Wir werden ja gar nicht gleich behandelt. Und dann sage ich, aber von der Linken war jetzt auch kein Redaktionsbesucher da. So. Aha, von denen auch nicht. Ist aber schon meine publizistische Linie. So. Und dann muss man anfangen, irgendwie zu überlegen, ja, da ist halt eine Marke, die steht halt für was. Es geht immer weiter abhanden. Und was ich damit klar machen will, es ist ein Balanceakt in der Bewertung. Ja, uns ist es klar. Und nein, wir können es nicht alles ausblenden. Ja, ich muss über die AfD berichten. Und zwar nicht nur über deren Versagen und Skandale und gescheiterten Existenzen, die da irgendwie in den Parlamenten sitzen, was wir auch alles natürlich tun, sondern ab und an in irgendeinem Kontext muss ich den Leuten auch vermitteln, was für ein Programm sie da wählen. Und zwar sachlich. So. Und das ist auch, glaube ich, okay so, weil wir würden uns ja sonst immer angreifbarer machen. Ne? Und das gilt ja übrigens auch für diese verhassten öffentlich-rechtlichen Sender. Also die machen das sogar eigentlich akribischer als wir, weil also die unterhalten sich in Hessen hier jetzt mit Herrn Lambrou relativ lange, genauso lange wie mit Frau Faeser oder wem auch immer, und mixen für den irgendeinen Cocktail und machen mit dem irgendwelche Spielchen und ja, werden aber trotzdem, Herr Weiß, wie kritisiert. Ja.
Glaubst du, dass Medien und auch der Journalismus, du, deine Verlage, andere öffentlich-rechtlichen schon den richtigen Umgang gefunden haben? Weil wenn ich manchmal so Interviews sehe, da lässt man nicht ausreden, da unterbricht man, da geht man rein. Es gibt keine Faktenchecks, die können irgendwelchen Quatsch erzählen, die können irgendwelche Lügen erzählen. So schnell geht das alles gar nicht, obwohl ich weiß, die haben einen Knopf im Ohr, die könnten natürlich, die Sachen sind auch in der Regel nicht live, sondern aufgezeichnet, dass natürlich könnte man Faktenchecks nachliefern. Ich habe manchmal so das Gefühl, der Umgang sowohl mit Donald Trump als auch mit der AfD, auch mit anderen Rechtsextremen ist nicht gut eingestudiert.
Ja, du hast recht. Zum Glück muss ich nicht vor eine Kamera oder so mit so jemandem. Ich sage den Kollegen immer ja, das, was wir machen können, wenn wir dann so jemanden im Interview haben, die einen freuen sich über die Fragen, die anderen, die Anhänger derjenigen oder desjenigen, freuen sich über die Antworten. Und das Dilemma kriege ich nicht aufgelöst. Ich bin nicht in erster Linie ein politischer Redakteur. Und ja, hier in der Kommunalpolitik dann schon so. Und es hat auch schon.
Wieso sagst du sowas? Du bist hier den ganzen Podcast über sehr politisch.
Ja, aber schon eher wirtschaftlich. Also ich bin ja in meiner Ausbildung ein Wirtschaftsredakteur. Und meine Tätigkeit für die Digitalisierung der FAZ ist tatsächlich die eines, wenn man so will, redaktionell digitalen Produktmanagers sogar. An der Spitze der Rhein-Main-Redaktion bin ich natürlich schon auch ein politischer Kopf. Und ich würde sagen, an der Stelle ist eine FAZ auch noch kampagnenfähig, dass in Frankfurt der ehemalige Oberbürgermeister Feldmann tatsächlich abgewählt worden ist, würde ich schon zu einem großen Teil der Berichterstattung der Kommentierung wäre besser, der FAZ zu schreiben, die Feldmann wirklich vor sich hergetrieben hat, wie ich finde, auch zu Recht. Und er hat auch, wir haben ihn dann auch immer wieder zu neuen Fehlern, wenn man so will, verleitet. Da war die FAZ kampagnenfähig. Ich schweife so ein bisschen ab. Also auf der Ebene funktioniert es schon noch. Wir haben nicht den AWO-Skandal aufgedeckt, aber diese Abwahlentscheidung in der Stadtverordnetenversammlung und den Weg zum Wahlgang, da hat die FAZ den Ton gesetzt und der Feldmann ist nicht zuletzt oder vielleicht sogar auch zu einem weiten Teil wegen der FAZ im Rhein-Main-Gebiet zum Glück nicht mehr Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main. So, also die Kraft ist auf jeden Fall immer da. Und ja, irgendwo beeinflussen wir auch noch die politische Meinung in Berlin. Ich will so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, also da machen wir jetzt wieder eine eckige Klammer drum. Ich habe über diesen Punkt, wie kriegt man diese Leute zu packen, so eine Alice Weidel oder so ein Lambrou hier in Wiesbaden, habe ich wirklich schon sehr viel nachgedacht. Auch wenn ich selten derjenige bin, der diese Gespräche dann führen müsste. Und ich denke mir dann immer, aber es ist keine echte Antwort. Vielleicht müsste man die ganz anders packen. Die Kollegen, die da sitzen, versuchen das immer über harte Themen, die dann so in deren Kopf, man merkt richtig, die ganze Redaktion hat geackert. Der Kopf ist voll, ich darf keinen Fehler machen. Das Thema, dann das direkt das nächste, noch eins, noch eins, noch eins. Das Risiko ist natürlich höher, wenn ich versuche, die als Mensch zu entlarven. Wenn ich versuche, mit denen in ein Gespräch darüber zu kommen, wer sie eigentlich wirklich sind, welche krassen Brüche sie in ihrem Leben haben, auf wie tönernen Füßen dieses Versprechen steht, dass mit denen irgendwie Klarheit in die Welt kommt, weil in ihrem eigenen Lebenslauf eigentlich alles vollkommen widersprüchlich und unklar ist, dass man versucht, ein Gefühl bei den Zuschauern oder Zuhörern dafür zu bekommen, dass das auch in sich gebrochene Parteien sind, dysfunktionale Parteien gescheiterter Existenzen, dass man versucht, dieses Bild in so einem Gespräch irgendwie zu vermitteln, ohne dass man das mit Schaum vorm Mund sich vornimmt, dass das auch auf jeden Fall funktionieren muss, ist natürlich maximales Risiko. Aber so ein Ansatz, genau, also so ist es. Ich denke darüber viel nach und bin froh, dass ich ihn im Fernsehen nicht umsetzen muss. Darf ich so sagen? Ja.
Hast du einen positiven Blick in die Zukunft?
Ja, klar. in diesem Land steckt unglaublich, also wir haben eine so intelligente Jugend. Im Internet werden die Karten ständig neu gemischt. Jeff Bezos, den wir schon erwähnt haben, das Beste, was der je gesagt hat, ist every day is day one. Jeden Tag kann man durchstarten auf einer neuen Baustelle, die da unweigerlich kommt. Und es kommt eine Generation jetzt aus den Unis, aus den Schulen, die diese katastrophale Corona-Erfahrung gemacht hat, eine extrem wertvolle Krisenerfahrung, die erfahren hat, dass nicht alles selbstverständlich ist, dass es einem im Leben irgendwie immer bergauf geht. Die wissen, dass sie kämpfen müssen. Ich nehme da einen großen Unterschied wahr zu mit 30-Jährigen, die auch top ausgebildet sind, die aber eigentlich immer alles bergauf. Und ich glaube, die kämpfen mehr und die haben auch stärker verstanden, was technologisch so angesagt ist. Und die haben im Zweifel mit irgendwelchen Erasmus-Programmen studiert und haben Freunde aus anderen europäischen Ländern. Und ja, na klar hoffe ich darauf, dass irgendwann aus dieser Vielfalt, die man mit einem 2-Stunden-Flug hier erlebt, in welche Himmelsrichtung auch immer, auch irgendwann mal eine Stärke erwächst, wo man diesen Amerikanern oder den Chinesen mal zeigen kann, wo hier der Hammer hängt. Und das war jetzt nicht rassistisch gemeint.
Zum Abschluss, was erzählst du deinen, oder was rätst du deinen Volontärinnen, die bei euch neu anfangen, wenn sie sich auf die Reise machen, diesen tollen Beruf zu erlernen? Wie gehen die mit ihrer eigenen Haltung, mit den Publikumswünschen und mit einem konstruktiven Journalismus um? Was rätst du denen?
Diejenigen, die neu in diesen Beruf kommen, sollten wissen, und das habe ich eingangs auch gesagt, dass es wirklich immer noch, trotz aller Anfeindungen, einer der schönsten Berufe der Welt ist. Und dass auch sie da einen Schatz haben, den sie durch handwerklich saubere Arbeit erhalten müssen. Und dass sie, gerade wenn sie neu in diesen Beruf kommen, gar nicht in erster Linie in jedem nachrichtlichen Meldungsstück, das sie schreiben, ihre Haltung dokumentieren müssen. Gar nicht. Sondern dass sie einfach sauber ihr Handwerk ausüben und die Leute über das informieren, was da passiert ist. Und wenn sie das hinbekommen, dass man dann auf dieser Basis, und das ist jetzt wichtig, weil manche haben den Mut nicht mehr, gerade von den Kolleginnen, weil die sind im Netz noch ganz anderen Anfeindungen ausgesetzt, dass sie dann auf der Basis dieses soliden journalistischen Handwerkszeugs, dieses Fundaments, anfangen zu kommentieren, getrennt von der Nachricht, ihre Meinung sauber durchzuargumentieren und dann dafür auch zu stehen, diesen Unterschied, diese Trennung zu erkennen, den Mut zu haben, dann aber eben auf der Basis dieses Informationsstands, dieses journalistischen Handwerks in das Format Kommentar reinzugehen und dann auch dafür zu kämpfen für all das, was wir hier besprochen haben.
Carsten, behalte dir dein Engagement und deine Zivilcourage bei. Vielen herzlichen Dank für dieses intensive Gespräch über die Lage der Nation.
Danke euch für die Zeit.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.